Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ist für mich eine Freude und auch eine Freude, mal den Blick auf dieses Gebäude, auf dieses Areal, nicht nur als Freibadbesucher oder als Spaziergänger um den Hangelarer Flughafen herum zu genießen, sondern hier mal drin zu stehen. Wir waren zum ersten Mal vor einigen Wochen hier in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Davor bin ich immer noch vorbeigefahren. Ich fahre natürlich ständig hier vorbei, weil Teil meiner Familie wohnt hier um die Ecke. Ich wohne in Siegburg. Ich lehre seit nun vielen Jahrzehnten, wie ich schon gehört habe, seit 22 Jahren in Jena, was ziemlich weit weg ist. Ne? Also das heißt zwar Jena, ist aber nicht nah. Und ist insoweit habe ich das Problem, dass ich von Ihnen nichts wusste, außer dass Sie diesen wunderbaren Studiengang nachhaltige Sozialpolitik haben, der natürlich zu meinem Thema, denn was Sie nicht genannt haben, ich bin seit 1987, ne? Auch, hallo, jetzt kommt meine Tochter mit Enkelin, ja, da vorne steht der Opa. Da bin ich noch Leiter des ISE, des Instituts für Sozialökologie, das haben Sie ja genannt, aber das ist schon seit 87 der Fall. Also Sie merken schon, hier vor Ihnen steht ein Fossil, trotzdem versuche ich jetzt ein bisschen, sozusagen, vielleicht der Vorteil ist davon, dass man auch eine Menge gesehen hat. Das ist der Vorteil, wenn man länger unterwegs ist. Sie haben mich eingeladen zu einem Spezialrand, kleinem Thema in meiner Geschichte, was aber sehr folgenreich für mich persönlich war und eine große, lange Vorgeschichte hatte, nämlich das Thema Zukunftslabor. Über diese Themen möchte ich mit Ihnen sprechen. Ich wurde gebeten, etwa eine Dreiviertelstunde zu reden, halbe Dreiviertelstunde, dass wir Zeit zur Diskussion haben. Meinen Vortrag, wie gesagt, nehme ich auf. Den stelle ich in der Regel auch immer online. Die Diskussion natürlich nicht deshalb nehme ich sie auf, nicht auf, damit keine kritischen Töne zu hören sind. Das wäre völlig daneben. Das würde mich ja geradezu freuen, wenn Sie an mir rumkritisieren. Es würde mich auch freuen, wenn es veröffentlicht wird. Ich habe da überhaupt keine Scheu davor. Aber man muss die Datenschutzgrundverordnung beachten. Da brauche ich von jedem von Ihnen eine Einverständniserklärung. Und da muss nur irgendeiner sagen, oh, ich muss meine Mama fragen. Und schon wird es nichts. Ne? Also von daher rede ich nur selber. Und ich selber bin natürlich mit dem einverstanden, was ich sage. Und das hoffe ich jedenfalls, dass das nicht. Das sind die Themen, über die ich sprechen will. Kurz die erste Folie, die ich jetzt inhaltlich zeige, werde ich nicht groß sprechen, aber die ist dann nicht ganz ohne Zufall hier vorne reingeraten, weil natürlich das, was ich mit Ihnen, was ich hier mache, was ich hier auch in diesem Projekt anstieß, war natürlich immer auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitspolitik der letzten Jahrzehnte und vor allem nochmal seit der SDGs, der Agenda 2030 der Vereinten Nationen im Jahr 2015, unmittelbar nach dem Pariser Klimaabkommen beschlossen, ist natürlich eine Handlungsleitung, mittlerweile auch für alle Mitgliedstaaten, ist nichts Neues. Für die Sozialpolitik, das wissen Sie in diesem Studiengang, vermutlich, nehme ich mal an, dass Sie wissen, dass es normalerweise in der Sozialpolitik niemanden interessiert. Gut, vielleicht ist es hier bei Ihnen, leben Sie in einer Bubble, leben Sie in einem Paradies, ja, das ist sozusagen fast schon, wir sind ja hier auch in einem Kloster, da ist man natürlich dem Himmlischen näher, aber in der Regel, die meisten Sozialpolitiker interessieren sich natürlich überhaupt nicht für Nachhaltigkeit und umgekehrt, die meisten Nachhaltigkeitspolitiker interessieren sich nicht für Sozialpolitik. Und das werden wir vielleicht auch nachher im Gespräch vertiefen. Ich werde jetzt das nicht wirklich fokussieren, weil wir gleich auf einige andere Themen kommen, die auch äußerst interessant sind. Und alles kann ich nur dann besprechen, wenn ich mein Tempo noch mehr erhöhe. Das will ich aber nicht, weil dann komme ich zwar mit, aber Sie nicht. Und das ist blöd. Also von da ist es schöner, wenn ich jetzt nicht zu viel rede, nicht zu viele Dinge anspreche, sondern das mal vorneweg stelle. Das ist aber trotzdem der Hintergrund. Wenn wir über Zukunft sprechen, müssen wir das berücksichtigen. Hier kann man natürlich nicht so gut erkennen für die weiter hinten Sitzenden, können aber alles, was ich jetzt sage, nachlesen. Es gibt drei Veröffentlichungen, aus dem Zukunftslabor. Ich muss gleich vorneweg sagen, dieses Projekt ist am Ende des ersten Jahres von der Landesregierung ist es gekündigt worden. Beziehungsweise ist dann gestoppt worden, zwei Monate später gekündigt worden. Im Moment wird das alles vor dem Landgericht Flensburg verhandelt. Das muss ich als Hintergrund sagen. Das ist äußerst bedauerlich. Wir werden es gleich nochmal sehen. Ja, warum ist es gestoppt worden? Warum hat die Landesregierung da so einen Koalitionsvertrag geschrieben und will sowas Tolles machen? Ne? Eine grundsätzliche Sache, die Bestandsanalyse beinhaltet, wie sie aus dem Protokoll sind, der bestehenden sozialen Sicherungssysteme vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, der fortschreitenden Digitalisierung und eine Prognose der Auswirkungen, dann vor allem die Darstellung und Analyse vergleichender alternativer Modelle. Wir haben damals, das Ganze war, ich muss Ihnen sagen, dass ich dieses Projekt überhaupt übernommen habe. Ich war Projektleiter, ne? Also war und bin, ich war, man weiß genau, also eigentlich bin ich es nicht, ne? Weil es ist ja gekündigt worden und das ist jetzt, dass wir dagegen klagen, ändert nichts daran, dass ich es jetzt nicht mehr bin. Aber immerhin, das Projekt lief. Ich habe es übernommen zu einer Zeit, wo ich sehr gesundheitlich sehr angeschlagen war. Ich hatte mehrere Augenoperationen, aber mir war dieses Projekt ein außerordentliches Anliegen, weil es das erste Mal überhaupt in Deutschland war. Erstmal überhaupt, dass ein Thema der Zukunft der Sozialpolitik unter Einschluss der Diskussion über ein Grundeinkommen gefördert wurde. Das war noch nie der Fall in Deutschland. Und es wird auch die nächsten Jahre nicht der Fall sein, davon gehe ich aus, weil die Eliten dagegen sind. Die wollen das nicht. Und das hat man trotzdem gemacht. Es war eine Sondersituation des Koalitionsvertrages 2017 in Kiel, wo die FDP und die Grünen, Robert Habeck war damals Minister, Vizepräsident, Ministerpräsident, und bei der FDP war der Heiner Garg Minister, der war irgendwie auch dafür, und die CDU war nicht dagegen, war aber auch nicht dafür, hat es hingenommen. Und wir werden nachher merken, das hat Folgen. Diese etwas merkwürdige Gemengelage hatte dann am Ende Folgen, denn kaum war das Ganze verabschiedet, war Robert Habeck nicht mehr da. Und damit war natürlich der wichtigste Protagonist dieses Projektes in der Landesregierung nicht mehr vorhanden. Und wer noch da war, waren die Gegner des Projektes. Die sind immer noch da. Und die wollten es immer, die waren immer schon gegen Grundeinkommen und sind auch, aber auch grundsätzlich nicht für Sozialpolitik, beziehungsweise sie sind natürlich für Sozialpolitik, weil man nicht dagegen sein kann, aber sie wissen eigentlich gar nicht genau, was das ist. Das werden wir gleich nochmal in der Sache genauer sehen. Das ist kompliziert. Wir werden, Sie ahnen schon, das Ganze ist ein kompliziertes Projekt gewesen. Ich habe meine Mitstreiter waren das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW, auch kein ganz kleiner Player. Dann war noch der Bruno Kaltenborn dabei, der hat auch einen Beitrag geschrieben, ein renommierter Kollege, Sozialpolitikforscher, und der Alexander Speermann hier, jetzt mittlerweile in Köln an der Hochschule lehrt, damals noch an der Uni in Freiburg. Wir waren ein gemeinsames Team, nur mit einer Reihe von Mitarbeitern. Und wir haben dann gestartet. Und was wir gemacht haben, wir haben erstmal überlegt, ja, wie kann man überhaupt rangehen? Wir haben mal grundsätzliche Reformszenarien diskutiert, die einen sehr hohen Rechtsaufwand haben, einen mittleren oder einen geringeren Rechtsaufwand. Das Letztere ist das, was wir jetzt im Augenblick vor uns haben mit dem Bürgergeld. Man kann es noch ein bisschen genauer vertiefen, jetzt ein bisschen ausführlicher. Haben wir es dann so, also Typus Bürgergeld, das ist nicht das, was es jetzt gibt. Nun, jetzt kommst du ein bisschen mit vortragen. Super. Ja, jetzt muss ich hier, hallo meine Süße, ja, hier bist du, genau, ja, genau. Man muss recht mit dem Studium frühzeitig anfangen. Also Typus Bürgergeld, es wird Ihnen hier vielleicht geläufig sein, Bürgergeld ist in der Vergangenheit immer etwas gewesen, was eine Negativsteuer war. Das war die Idee, das Typus Bürgergeld in Deutschland war immer eine negative Einkommensteuer, und es gibt auch Modelle, Dieter Althaus, früher mal CDU-Ministerpräsident, hat so einen Vorschlag gemacht, den habe ich damals mit dem Kollegen auch berechnet, im Auftrag übrigens der Konrad-Adenauer-Stiftung. Nicht, dass Sie jetzt denken, vor Ihnen steht da ein rein Linker. Na, so ist es nicht. Ich stehe als ein Vertreter der Wahrheit, wobei die Wahrheit natürlich immer schwierig ist. Genau. Ja, und die Idee, dieses Modell der Garantiesicherung, was Habeck mal auch vorgeschlagen hatte, ging auch in die Richtung einer Negativsteuer. Also es gab mal diese Idee, sowas in diese Richtung zu machen. Das werde ich ein hoher, dann gibt es die mit dem Typus Grundeinkommen. Ja, das Typus Grundeinkommen. Und das durch die Idee eines bedingungslosen oder eines partiellen Grundeinkommens, also einer Cash-Transfer, und die Idee einer Weiterentwicklung der Sozialsysteme. Also es sind jetzt zwei Sichtweisen, die eine nach der Höhe des Rechtsaufwandes und des Reformbedarfs, die andere nach dem Typus, was irgendwie mit Grundeinkommen zu tun hat. Warum? Weil das sollten wir ausdrücklich untersuchen. Wir sollten immer untersuchen, in welchen Entwicklungsperspektiven der Sozialpolitik spielt die Idee des Grundeinkommens eine Rolle. Tja, der Opa muss hier oben vortragen. Macht er auch noch, aber er lächelt dich trotzdem total freundlich an. So, also das sind die Grundideen, die im Vorfeld natürlich schon da waren, mit denen wir auch rangegangen waren, aber wie sollten wir das Ganze jetzt umsetzen? Und da gab es dann eben da haben wir ein Konzept gemacht, das Konzept wurde angenommen, da haben wir einen Vertrag darüber gemacht. Die Grundidee war, dass wir eine Literaturstudie machen. Und zwar war die Idee nämlich, das war nämlich schon eine spannende in dem Projekt, wir sollten zugleich auch Zukunftsszenarien entwickeln, zu denen Reformszenarien passen sollten. Ist das für mich? Danke. Das von der Mama, genau. Wieder zurück, jetzt muss ich wieder zurückgehen, ist alles klar. Wir sollten Zukunftsszenarien entwickeln und diese Zukunftsszenarien sollten multidimensional sein und die Reformszenarien der Sozialpolitik sollten mit diesen Zukunftsszenarien korrespondieren. Das war die Grundidee. Ein ziemlich anspruchsvolles Projekt. Vorgesehen war auch natürlich die Einbeziehung, die Beteiligung des Publikums, der Menschen. Wobei dann natürlich die Frage ist, welcher Menschen genau. Wir hatten keine allgemeine Bevölkerungsbefragung eingeplant, sondern wir werden gleich sehen, wir hatten dann Pläne, eine sogenannte Delphi-Studie haben wir umgesetzt. Also wir hatten eine Studie umgesetzt, in der wir sozusagen Stakeholder befragt haben, aber die auch geöffnet haben für allgemein Interessierte in der Bevölkerung. Das war die Grundidee, die wir dann verfolgt haben. Während zugleich sollten wir noch eine Erfahrung studieren, denn es gab zum Zeitpunkt, als wir das ganze Projekt begannen, Ende 2019, war gerade dieses Modellprojekt in Finnland angelaufen. Vielleicht haben Sie von dem gehört, werden darauf noch kommen. Es gab auch in Großbritannien Diskussionen über die Grundsicherung zu reformieren in Richtung einer Art minimalistischem Grundeinkommen. Und es gab die Diskussion natürlich, das Reddito Cittadinanza, was damals in Italien gerade eingeführt worden ist, auch stark gepusht durch die Cinque Stelle, die Fünf-Sterne-Bewegung, was auch umgesetzt worden ist, was auch tatsächlich bis jetzt noch existiert, jetzt aber wohl aufgrund eines massiven Politikwechsels abgeräumt wird. Also soweit der Hintergrund, das waren die Überlegungen. Wir haben dann auch natürlich eine Veröffentlichung geschrieben, Sie sehen das Büchlein, ich habe es hier auch liegen. Das ist eigentlich ein verbotenes Buch, aber wenn Sie aufpassen, wenn Sie gucken, finden Sie das. Es gibt eine einstweilige Anordnung dagegen. Aber wenn Sie im Netz suchen, sowas, dann heute ist ja, kann man ja schlecht alles verbieten, auch in einer Welt, in der die Dinge schon mal unterwegs sind. So, also hier haben wir die Idee, das wurde dann diskutiert, genau. Ja, das wurde diskutiert, kriege ich das wieder, danke vielmals, hoppala. Das wurde dann hier, kriegst du das wieder zurück, jawohl, wird immer, das ist ein Tauschverfahren, einfache wirtschaftliche Transaktion. So, hier, das ist, war die Idee, wir haben also ein ganzes Jahr lang, also wir haben diese Methoden der Zukunftsforschung natürlich vorgestellt, wir haben eine Methodenauswahl getroffen. Wie machst du es? Wie gehst du damit um? Also wir hätten am liebsten solche Zukunftsworkshops organisiert, haben wir auch gemacht, solche Szenario-Workshops. Aber da brauchen Sie natürlich Leute, die mitmachen. Und es ist nicht so einfach, wenn Sie, da merkt man schon, wir hatten als Aktionspartner hatten wir eine interministerielle Arbeitsgruppe, verschiedene Ministerien, mit Staatssekretären besetzt. Die Minister waren so gut wie nie dabei. Staatssekretäre waren aber dabei und koordiniert wurde das Ganze vom Sozialministerium, was FDP geführt war. Uns war nicht klar, muss ich von vornherein sagen, dass es so eine interne Absprache gab, dass es so eine Art FDP-Projekt werden wird. So war die Ausschreibung nicht und so war auch nicht die ganze Kommunikation drumherum. Der Effekt, aber so haben die intern sich abgesprochen. Jeder soll irgendwie was für sich haben. Ja, und ich habe die dortige Hausleitung, den Herrn Garg, kannte ich aus einem früheren Projekt, was ich mit der Diakonie gemacht habe, Zukunftsszenario Altenhilfe 2030-40 Schleswig-Holstein, kannte ich ihn, hab zu ihm ein positives Verhältnis, ging da vertrauensvoll rein. Das hat sich dann im Laufe der Zeit, hat man gemerkt, das ganz so einfach ist es nicht, weil wir haben dann bald festgestellt, wir haben dann versucht, mit den verschiedenen Parteien zu kommunizieren. Das war aber gar nicht so beliebt. Das hieß dann, man redet besser nicht mit den Parteien. Ich sage, warum soll ich nicht mit den Parteien reden? Ich meine, ich muss doch wissen, was die jeweiligen wollen. Ja, mir war erstmal nicht klar, warum man das nicht wollte. Wir haben es natürlich trotzdem gemacht, weil Wissenschaftler lassen mir sowas nicht verbieten. Das Problem war nur, wir haben festgestellt, dass die Parteien gar keine Vorstellungen hatten von dem Zukunftslabor. Das war eigentlich die eindrucksvollste Beobachtung. Also wir haben mit allen Parteien gesprochen, die damals zur Koalition waren, ne, mit allen gesprochen und wir haben festgestellt, ich will jetzt über keinen Einzelnen sprechen, also alle, keiner von den Parteien, keiner, ganz schön hell hier, ne, keiner von den Parteien hatte eine wirkliche Idee, was er mit dem Zukunftslabor wollte. Und das natürlich, das war uns nicht klar, also uns als Team, uns war nicht klar, dass das mehr so ein Top-Down-Projekt war, was auch ein Teil des Koalitionsvertrags, also der Leute wollte, aber ein relativ großer Teil eigentlich nicht nur nicht wollte, sondern die hatten auch gar keine Idee, was das eigentlich soll. Das war also schon, da ging es schon los und damit waren bestimmte Elemente in der partizipativen Zukunftsforschung natürlich sehr eingeschränkt umzusetzen. Wir gingen dann weiter Also wir haben dann praktisch diese Zukunftsszenarien entwickelt in einem dennoch sozusagen öffentlichen Prozess. Also wir haben die Sachen online gestellt, die Leute konnten dazu Stellung nehmen. Das haben sich auch, also aus unserer Sicht, aus Sicht der anderen Zukunftsforscher, mit denen wir diskutiert haben, relativ viele beteiligt. Aber es war natürlich nicht repräsentativ. Ich meine, sowas kriegen Sie, also so einen Prozess kriegen Sie auch überhaupt nicht repräsentativ organisiert. Juna, da geht's wieder zurück zur Mama, genau. Also der erste Schritt war eben, diese Zukunftsszenarien zu entwickeln, und die Frage ist natürlich, mit welchem Referenz macht, mit welchen Perspektiven macht man das? Ich gehe jetzt nicht auf die Zukunftsszenarien ein, können Sie nachlesen, finden Sie im Internet, alles haben wir ja auch dokumentiert. Das Grundproblem ist dabei, was ist sozusagen Ihr Point of Reference, wie Sie Zukünfte definieren? Und ich habe sie definiert im Frame der Wohlfahrtsregime-Theorie. Also wobei ich Esping Andersens drei Modelle nehmen und selber vor vielen Jahren schon mal ein viertes Regimetypus formuliert habe, nennt sich garantistisches Wohlfahrtsregime. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Also praktisch, das Typus ist, wie es in der Schweiz in der sanften Form repräsentiert ist, also ein eher auf Bürgerversicherung orientiertes Szenario. Also auf eine menschenrechtliche Basierung orientiertes Regimetypus. Und in diesen vier Frames haben wir dann Zukunftsentwürfe skizziert und überlegt, auch mit den Akteuren, mit den Leuten zusammen. Wir haben dann eine umfangreiche Delphi-Befragung dann in mehreren Wellen gemacht, haben die auch validiert und uns die Frage gestellt, ja, ich rede jetzt einfach mit dir, Juna, als ob ich einen Vortrag für dich halte. Einverstanden? Wir haben diese Szenarien so gewählt, dass wir uns mit überlegt haben, was wären adäquate Antworten, Optionen, zwar die real existieren in der Welt. Also nicht rein abstrakte Optionen, sondern Optionen, die auch in den Diskursen zur Sozialreform in Deutschland und international eine Rolle spielen. Die werde ich Ihnen gleich mal vorführen. Und das war die Grundidee, die Grundüberlegung, die Zukunftsszenarien damit korrespondieren zu lassen. Dann gab es diese Veröffentlichungen. Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie auch online finden. Also die Website ist hier auch zugänglich, da finden Sie auch noch alles. Und wir haben dann, nachdem dieses Projekt beendet worden ist, haben wir das mal unser, also das vor allem, ich gehe gleich auf die Kritik nochmal der Regierung ein, die hat dann auch unser Projekt öffentlich, und die musste dann auch im Landtag diese Kündigung gerechtfertigen. Das ist auch sehr, sehr lehrreich. Also es gab eine Landtagsdebatte, es gab eine Stellungnahme der Regierung, aber wir durften unsere Stellungnahmen nicht veröffentlichen. War auch interessant. Haben wir dann trotzdem gemacht. Ich meine, das Gericht hat, was soll das denn? Ich meine, ich habe die Sachen, die es veröffentlicht, die sowieso öffentlich waren. Ich habe sie ja halt zusammengestellt. Und das Landgericht hat es auch einen Hinweisbeschluss gegeben letztes Jahr. Also das Rechtssystem ist schon interessant. Also jetzt zweieinhalb Jahre, fast drei Jahre nach der Kündigung, ist immer noch kein Gerichtsbeschluss. Und uns stehen noch ein paar hunderttausend Euro zu. Also es geht auch um viel Geld dabei. Ne? Also es ist auch kein Peanuts. Und die haben auch einen Hinweisbeschluss gegeben, wonach im Prinzip die Kündigung nicht rechtmäßig war. Also ich bin schon auf einem relativ optimistischen Weg, aber ich habe immer noch, es hängt alles noch in der Luft. Nur, deshalb bin ich dankbar für die Einladung, mal darüber zu diskutieren öffentlich, weil das normalerweise auch, werden wir gleich sehen, erstaunlicherweise niemand interessiert. Ich gehe aber noch, bevor ich auf die inhaltliche Seite angehe, noch auf einen Teil des Prozesses ein. Wie haben wir das Ganze aufgebaut? Ja, wie haben wir das gemacht? Wir haben eben diese Szenarien entwickelt. Ich habe das jetzt hier an die Wand geworfen. Das Ganze lief über Schlüsselfaktoren und wir haben eine morphologische Matrix mit dem Stakeholder des Zukunftsprozesses, der Stakeholder erarbeitet. Das kann ich jetzt Ihnen nicht wirklich an die Wand werfen, weil es sehr viel Daten sind. Aber schauen Sie mal rein. Das ist eine sehr interessante Methode. Ich habe sie in mehreren Projekten schon gemacht. Eine Methode der Zukunftsforschung. Wie schaffe ich verschiedene, also die Leute wirklich mitzunehmen in dem Prozess? Das haben wir auch gemacht und die waren auch sehr angetan, die sich da beteiligt haben. Und da haben wir dann eben, die haben wir dann mal in mehrstufigen Online-Befragungen gemacht, haben wir vier Zukunftsszenarien definiert. Und jetzt kommt die Pointe, da haben wir die Leute befragt, auch übrigens in einem Workshop innerhalb des Ministeriums, mit der Regierung, mit der IMAG, haben wir sie befragt, wie finden Sie denn diese vier Zukunftsszenarien? Finden Sie die wünschenswert oder finden Sie die weniger wünschenswert? Da kommen wir gleich zu den Ergebnissen. Und dann haben wir eben diese Reformszenarien erarbeitet, und zwar vier Grundtypen, auf die ich gleich komme, nämlich Bürgergeld, Grundeinkommen, Weiterführung der Sozialversicherung mit dem eingebauten Sockel und viertens Bürgerversicherung. Das sind die vier Grundtypen der Reformszenarien. Die werde ich gleich noch mal genauer ausführen. Und die haben wir dann, da haben wir die Erfahrungsstudie mit den entsprechenden Erfahrungen Finnland, Großbritannien und Italien damit in Verbindung gesetzt. So, und jetzt, haben wir Zukunftsworkshops gemacht, einen kleineren im Ministerium mit einigen Dutzend Teilnehmern und einen sehr großen, wo wir Studierende mit einbezogen haben, der Fachhochschule Kiel, waren weit über 100 Teilnehmer dabei und haben dann das Ganze auch ausgewertet und auch dann eben auch veröffentlicht, beziehungsweise die Veröffentlichung wurde uns dann eben ein wenig eingeschränkt. So, wir haben dann die Leute gefragt, wie wahrscheinlich haltet ihr die vier Zukunftsszenarien? Und zwar die vier Zukunftsszenarien, wenn wir die auf den vereinfachten Punkt bringen wollen, war Zukunftsszenario 1 das Modell einer liberalen Utopie, nämlich Markt und Eigeninitiative im Zentrum. Genau. Eigeninitiative ist sehr nützlich, sehr hilfreich, genau. Das zweite Szenario, eher ein sozialdemokratisches Szenario, Sie ahnen schon, Espin Anderson, na, das starker Staat, starker Sozialstaat. Das dritte Szenario, Gemeinschaft zählt. Ein Reformszenario, was eher auf Statussicherung in Berufsverbänden, Berufsgruppen orientiert, was die Familienbasierung der sozialen Sicherung stärkt, was eher auf nationale, denn auf internationale Vernetzung orientiert. Also klassischerweise ein konservatives Szenario. Und das vierte Szenario, Teilhabe für alle, das eher garantistische Szenario, ein eher menschenrechtlich basiertes, eher auf bürgerrechtliche Absicherung orientiertes Szenario. Das sind die vier Grundtypen. Wir haben Leute gefragt, für wie wahrscheinlich halten Sie das? Da sehen Sie, das Szenario 4 wird nicht für sehr wahrscheinlich gehalten, wird eigentlich für wünschenswert gehalten. Und das interessante Pointe war, dass es auch von den Leuten für wünschenswert gehalten wird, und das war nachher der Break in der Veranstaltung, dass auch von den Leuten für wünschenswert gehalten wird, die eigentlich eine eher an Position 1 orientierte Politik betreiben. Ja, das wissen wir aus Bevölkerungsbefragung, dass es auch so ist. Also auch Leute, die Parteien wählen, die eigentlich jetzt eher Szenario 1, 2 oder 3 obliegen, also eher liberale Optionen, eher eine sozialistische, sozialdemokratische Option haben oder eher eine konservative Option haben, wollen in der Tendenz eher eine bürgerrechtliche Absicherung haben. Das merken Sie an der hohen Akzeptanz, die zum Beispiel die Bürgerversicherung in der Schweiz genießt, die ja durch alle mittlerweile 11 bzw. 12 AHV-Revisionen immer eine außerordentlich hohe Zustimmung zum Grundtypus bekommt, nicht zu was wie Renten, Eintrittsalter von Frauen zum Beispiel. Das ist ein anderes Thema. Aber der Grundtypus einer bürgerrechtlichen Absicherung genießt außerordentlich hohe Legitimität, übrigens auch in den USA. Sie wissen hier, ganz sicher, aber auch Ihnen nicht erzählen, dass die größte Bürgerversicherung der Welt die Social Security in den USA ist. Die größte der Welt, mit dem größten Volumen und mit der höchsten Akzeptanz. Es gab mal eine Phase, wo ein Präsident George W. Bush II. Versucht hat, die Social Security abzuschaffen. Das war am Beginn seiner zweiten Amtszeit und er ist damit komplett gescheitert, auch in seiner eigenen Partei. Also wir haben, Bürgerversicherungen haben eine ganz hohe Respektanz, wenn sie mal eingeführt sind. Im Vorfeld natürlich nicht, weil die meisten Leute sie nicht kennen. Da können sie nur nach den abstrakten Parametern fragen. Also breite Umverteilungsgrundlage, Basisabsicherung und so weiter. Das heißt, es gab eine Kluft zwischen wünschenswert und wahrscheinlich. Das ist, wenn Sie sich mit Reformdiskursen beschäftigen, nicht ungewöhnlich. Also wenn Sie sich mit sozialpolitischer Reform beschäftigen, ist es nicht selten, dass die Leute das, was sie für wahrscheinlich halten, eigentlich gar nicht für mit dem Kurs bilden, was sie selber eigentlich wollen. Ja, also es gibt so einen gewissen strukturellen Pessimismus. Der ist in Deutschland übrigens sehr ausgeprägt, vor allem seit den frühen 2010er Jahren, dass es sehr interessant, also wer sich mit der längeren Geschichte der sozialpolitischen Reformen beschäftigt, dem wird auffallen, dass über Sozialpolitik lange Zeit, bis eigentlich zu Hartz IV, bis zu dieser Diskussion in der Öffentlichkeit immer nur punktuell diskutiert worden ist und es wenig öffentliches Bewusstsein dafür gab. Das änderte sich mit Hartz IV, mit einem frappierenden Effekt, dass zum ersten Mal Mitte der 2000er Jahre, der 2005er Jahre, 2006, wo die ersten großen Erhebungen dazu stattfanden, ich habe dazu auch da und dort geschrieben, das Wort Reform einen negativen Klang hatte. Zum ersten Mal. Und zwar vor allem für die Leute, die in der unteren Hälfte der gesellschaftlichen Positionshierarchie situiert sind. Davor war Reform immer was mit Aufbruch, mit mehr Gleichheit, mit mehr Fortschritt verbunden war. Jetzt war Reform etwas, was mit mehr Erschrecken, man nimmt mir was weg, verbunden war. Das ist ein sehr interessanter Hintergrund, der übrigens ein wesentlicher Hintergrund ist für den Aufstieg des Rechtspopulismus. Wir haben ähnliche Phänomene auch in anderen Ländern gehabt. Also eine Frustration gegenüber der Politik an sich. Man traut ihr nicht. Das haben wir da auch festgestellt. Und dann gab es eine Diskussion. Hier zum Beispiel hat der Minister erklärt, ja, das wäre doch eigentlich das Ziel einer breiten Legitimationsbasis, wäre nur im begrenzten Umfang erreicht worden. Ja? Und dann klagte der Minister genau das. Ein Großteil der Befragten gab bei derselben Befragung an, dass die Zukunftsszenarien 1 und 3 für weniger wünschenswert, aber eher wahrscheinlich halten und die Zukunftsszenarien 2 und 4, also eher sozialistisch, eher garantistisch, für eher wünschenswert, aber weniger wahrscheinlich. Das ursprüngliche Ziel der Repräsentativ konnte mit dem Instrument der Delphi-Befragung nicht erreicht werden. Also, das heißt, es gab nie ein Ziel, in keinem Auftrag gab es das Ziel der Repräsentativität, werden keine, aber es hat denen natürlich nicht gepasst. Es hat nicht gepasst. Und das war für mich schon faszinierend. Das fand ich einfach interessant, dass es so, das verstehen die meisten Leute natürlich nicht, wenn man das nur so hört, weil die es gar nicht gelesen haben. Aber ich fand es, für mich war es interessant, dem Gericht konnte man es in langen Schriftsätzen mal so klar machen, ja, aber die Öffentlichkeit ist nicht so einfach, das klar zu machen, nicht so einfach. Ja, also das heißt, die ganze Richtung passte nicht, wobei das die Richtung war, die sie selber in Auftrag gegeben hatten. Aber die passte eigentlich dann doch nicht. Also es war für mich fast eine faszinierende Erfahrung, ein Projekt, sehr ambitiöses Projekt, sehr energisch, wird eigentlich von denen, die es beauftragt hatten, gar nicht mehr so gewollt. Jetzt kommen wir zu den konkreten Reformszenarien. Das waren die vier Grundideen, die eigentlich da waren. Es kommt aber eine gewisse Pointe. Also wir haben uns natürlich zunächst im Diskurs konzentriert auf die Geldleistungssysteme, auf die monetären Transfersysteme. Das passt ja auch zum Thema Grundeinkommen. Aber, also da haben wir diese vier Grundtypen gehabt, also das eher liberale Bürgergeld, Negativsteuer. Jetzt kommt ein interessanter Gedanke, wir haben die Idee des Grundeinkommens, also eines, wenn man so will, im technischen Bereich nennt man das Sozialdividende, also eine Ex-ante-Auszahlung eines Grundeinkommens, das haben wir dem sozialistischen Modell zugerechnet. Das ist deshalb ganz wichtig, das ausdrücklich zu betonen, weil die meisten sozialdemokratischen Parteien wollen das nicht. Aber die wollen sowieso kein Grundeinkommen. Von da, wobei hinzufügen muss, als ich mit Alfons Dallinger, der mich hat nicht eingeladen, da waren die meisten von Ihnen noch gar nicht auf der Welt, der war damals Sozialminister, früher Gewerkschaftsvorsitzender in Österreich, Sozialminister Österreich, der hat in den Jahren 1985 bis 87 hat er in Österreich eine große Grundeinkommensdebatte angezettelt, als Minister. Damals sein Pendant war der Vorsitzende, der Kollege Büchele, Büchele von der Vorsitzenden der Katholischen Sozialen Institut, katholisch, ich bin gerade aus dem katholischen Milieu, ja, und die haben damals das Grundeinkommensthema befördert in Österreich. Ich habe im Keller immer noch 3 dicke Ordner mit Zeitungsartikeln. Eine rege Debatte, ich war da auch mal im Vortrag eingeladen, es gab auch Veröffentlichungen dazu. Es war eine große Debatte, war ganz faszinierend zu sehen. Und der war SPÖ, also Sozialistischen Partei, die damals in Österreich noch dominant war. Damals. Ja, und es war faszinierend zu sehen, wie so jemand das aufmischen konnte. Dann stürzte leider sein Flugzeug mit dem Flugzeug in den Bodensee und er starb. Und damit war die Diskussion tot. Das war faszinierend. Was Ähnliches gab es ein paar Jahre später in Thüringen. Hoffentlich habe ich damit jetzt nichts zu tun. Auch ich habe an Dieter Althaus auch beraten bei seiner Idee des Grundeinkommens. Dann machte er einen Skiunfall und da starb die Frau, mit der er zusammenschießt. Er selber hat einen schwere Schäden davon getragen. Ist jetzt immer noch, hat es überlebt, zum Glück. Ne? Und danach starb die Diskussion. In Thüringen war die CDU mit 90% für ein Grundeinkommen in Thüringen. 90%, müssen Sie sich mal vorstellen. Damals. Also das war schon, also es gab, die Rolle charismatischer Personen ist nicht zu unterschätzen in so einer Phase. Und wenn die natürlich fehlen, also Bürgergeld, dann Grundeinkommen und die dritte Variante, konservativ, ist klar, das wissen Sie, konservativ ist natürlich das jetzige Sozialversicherungssystem, das heißt Bismarcksches Modell, ist aber von Bismarck nicht gewollt, das wissen Sie alle, Bismarck wollte immer eine Staatspension und keine Sozialversicherung, das wissen, also hoffentlich wissen Sie das hier alle, aber viele in der Bevölkerung wissen es nicht, Eliten wissen es auch nicht und sagen das Bismarcksches Modell. Und das hat sicherlich seine großen Nütze. Heute wird es ja sehr stark von Sozialdemokraten und Christdemokraten getragen, auch zum großen Teil der Grünen. Die Idee ist, dass es die Institution des Klassenkompromisses ist. Dadurch haben wir weder eine Revolution nach rechts noch nach links. Das ist eigentlich die Hoffnung. Das ist eigentlich der überwölbende politiktheoretische Gehalt. Und natürlich Sozialversicherungen haben bei uns eine Tendenz zur Ausweitung in Richtung Bürgerversicherung. Haben Sie. Allerdings, das wissen Sie auch, haben wir das bisher nur in der Pflegeversicherung auf der Leistungsseite. Da haben wir de facto eine Bürgerversicherung in Deutschland, weil die Leistungen für privat und gesetzlich Versicherte identisch sind. Sonst haben wir de facto noch keine Bürgerversicherung, aber eine Diskussion. Du bist ja richtig mobil heute. Ja, das bist du. Du rennst ganz schön viel herum. Ne? Der Opa muss immer hier vorne stehen. So ist es. Ja, und das Dritte, also Sozialversicherung, natürlich können Sie auch im Sozialversicherungsmodell eine Sockelung einführen. Sie können den Bereich der Sozialhilfe, der Fürsorge mehr oder weniger großzügig ausgestalten. Im Augenblick stehen wir vor dem Punkt, dieses Modell etwas großzügiger ausgestalten, ohne die Systemarchitektur zu ändern. Und das vierte Typus ist, das ist, was ich mit garantistisch bezeichne, wäre ein Bürgerversicherungstypus. Klassisch, ich habe einige schon erwähnt, für mich ist die Schweizer Alters- und Hinterlassenenversorgung der Prototyp einer monetären Bürgerversicherung. Also Grundsicherungselement drin, Grundrente, ab einer gewissen Mindestversicherungszeit und dann Maximalleistung, Minimalleistung und einen Beitrag, der als de facto, als eine Art Sozialsteuer, ich passe auf, als Sozialsteuer hier organisiert ist, und damit keinen, also nach oben nicht gedeckelt ist. Das ist die Idee in der Schweiz. Dadurch habe ich einen Beitrag von etwa 10,5%, 10,2% eigentlich genauer, und plus noch einen öffentlichen Zuschuss etwa von 20%. Und dadurch habe ich sozusagen dennoch ein relativ hohes Umverteilungsvolumen mit einem relativ niedrigen Beitrag. Das ist die Idee der Schweiz. Das sind die vier Grundtypen. Und das haben die natürlich, da haben sie im Braten schon gerochen, dass das, was das Bürgergeld, und dann haben wir gesagt, okay, in der letzten Runde noch, bevor das Ganze dann von der Regierung erstmal gestoppt wurde, haben wir in der letzten Runde nochmal gesagt, wir müssen aber laut Auftrag auch die nicht monetären Sicherungssysteme mit einbeziehen. Laut Auftrag sollten wir auch Kranken- und Pflegeversicherung mit in diese Options- und Reformüberlegungen einbezogen. Und haben dann überlegt, mit dem DEW, mit dem Stefan Bach zusammen, habe ich überlegt, wie kann man das sinnvoll korrespondieren, haben dann dieses Modell formuliert, haben gesagt, zu einem Modell des Bürgerversicherung korrespondiert eigentlich eine Bürgerpauschale, ja, also eine Art Kopfpauschale, so wie die Schweiz das übrigens in der Krankenversicherung macht. Das passt mental zusammen. Wettbewerbsförderung, Bürgerprinzip gilt ja auch fürs Bürgergeld. Auch Negativsteuer ist ja ein bürgerorientiertes System. Das ist ja, soll man nicht gering schätzen. Also dieses liberale Modell ist auch universalistisch. Nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Also das halte ich halte es übrigens auch ein Gewinn gegenüber jetzt, wäre auch das ein Gewinn aus meiner Sicht. Und da haben mich meine Kollegen von der FDP falsch verstanden. Ich bin da nicht dagegen gewesen. Ich war nur der Meinung, dass man halt die Begrenzungen des Modells erkennen muss. Das zweite Modell beim Grundeinkommen, idealtypisch, da ist natürlich dann passend dazu ein steuerfinanziertes Kranken- und Pflegesystem. Sowas gibt es ja auch schon. In England, Großbritannien, haben wir den National Health Service, der größte Arbeitgeber Europas. Und die Labour Party wollte vor einigen Jahren noch einen National Care Service an die Seite stellen. Ich selber habe, als ich mal im Bundestag Berater war, vor 1985 mal ein Bundespflegegesetz mitformuliert, als so eine Idee. Ist da nicht anders gekommen, es kam ja dann 10 Jahre später eine Pflegeversicherung, als Sozialversicherung, aber es gab damals diese Idee eines Pflegegesetzes, war nicht so abwegig, wurde auch diskutiert im Vorfeld. Und die dritte Idee ist sozusagen ein, eben wie ich schon gesagt habe, eine Sockelung, indem man die Sozialhilferegelung sozusagen Grundsicherung oder Garantiesicherung organisiert oder eben jetzt, das haben wir gleich gesehen, das Bürgergeld. Und das vierte Modell wäre eine Bürgerversicherung mit Grundeinkommensversicherung. Und da korrespondiert natürlich die ganz normale Krankenversicherung, wie wir sie jetzt haben, als gegliedertes System dazu. Und beim vierten Reformoption haben wir eine Bürgerversicherung, die kann man sich natürlich auch vorstellen, dass die Krankenversicherung als Bürgerversicherung organisiert ist. Das haben sie in der Schweiz übrigens, waren sie kurz davor, haben ganz knapp sich für die Kopfpauschale entschieden, war damals aber ganz knapp davor, dass es auch eine Bürgerversicherung wird, wie die AHV. Das kann man sich vorstellen. Haben wir aber in dieser Form weltweit im Augenblick nicht, aber haben zum Beispiel die SPD und die Grünen seit vielen Jahren gefordert, eine solche Bürgerversicherung. Und wir haben übrigens auch schon, wir haben ja auch schon den, wie heißt er nochmal, heißt er nicht Bürgerfonds, wie heißt er nochmal, der Gesundheitsfonds. Wir haben ja ein solches Instrument. Damals, weil man sich nicht einigen konnte, hat man die Infrastruktur für eine solche Bürgerversicherung eigentlich schon geschaffen, indem alle gesetzlichen Kassen alles zusammen in den Gesundheitsfonds einfließen lassen mit den entsprechenden. Ist da was passiert?
Nee, das
ist
nichts.
Da passiert nichts. So, jetzt, und dieses Modell, diese Typologie, wenn Sie das mal lesen wollen, ich habe mit meinem Kollegen Wolfgang Strengmann-Kuhn, mit dem Vorstand des ISÖ und Abgeordneter im Bundestag, habe ich mal jetzt im Frühjahr im Wirtschaftsdienst, da gab es mal Schwerpunkte für Bürgergeld, haben wir einen Artikel geschrieben, der ist auch online verfügbar, wo wir dann diese vier Modelle als eine Art Ertrag aus diesem Zukunftslabor nochmal gegenübergestellt haben. Also Ertrag. Und der Plan war, diese vier Modelle zu berechnen durch das DIW. Das war der Plan, war der Auftrag auch. Und das wäre super gewesen. Also auch eine Simulation Arbeitsmarktwirkungen zu machen. So war der Plan. Dazu ist es nicht gekommen. Es gibt eine Simulation, ist aber nicht veröffentlicht, zum Typus 1, zum Bürgergeld. Das haben die schon gemacht, aber haben wir noch nicht veröffentlicht. Wir warten noch bis das Gerichtsprozess am Ende ist. Wir wollen uns da nicht so viel Ärger einhandeln. Aber das wäre natürlich toll gewesen. Das wäre auch super gewesen jetzt für die Bürgergeldreform. Hätte man mal gewusst, welche Optionen überhaupt wirklich in der Gesellschaft vielleicht auf Akzeptanz stoßen, ja, und wie sie umsetzbar sind, was sie überhaupt kosten. Das weiß kein Mensch. Wir wissen das nicht. Niemand weiß das. Es gibt nur grobe Schätzungen dazu. So kann man natürlich auch Politik machen. Natürlich kann man sich diese vier Grundtypen auch vorstellen, dass sie sozusagen gemischt werden. Das ist ja auch so. Die Wirklichkeit ist ja oft gemischt. Sie haben ja zum Beispiel in Großbritannien, habe ich ja schon erwähnt, gilt ja immer als liberales Modell. Dort haben wir aber ein sozialistisches Gesundheitswesen, nämlich National Health Service. Also die Welt existiert ja, das war ja immer auch ein Aspekt von S.P. Anderson, dass es ja eine Idealtypik im Sinne von Max Weber ist und keine Realtypik. Das verstehen viele natürlich nicht. Aber genauso ein Atlas, vielleicht nur zur Information, ein Atlas, Dirke, Weltatlas, sage ich immer, das ist ja nicht die Welt, das ist ja nur eine Karte. Aber viele Leute wollen das. Na gut, so ist es mit der. Aber so ist es eben, die können sie natürlich mischen, in der Wirklichkeit sind sie oft auch gemischt. Und ein Mischtypus wäre zum Beispiel diese Garantiesicherung, die wir jetzt haben. Wenn Sie immer weniger Sanktionen einbauen, gehen Sie eigentlich langsam in Richtung Sozialdividende. Das hat den Braten hat die CDU jetzt übrigens auch gerochen. Ja? Das Problem ist natürlich, das ist auch nicht trivial. Also ich finde, wenn Sie keine Systemreform machen, aber wirksame Reformen einbauen, ohne die Konsequenz zu beachten, kann es zu Legitimationsproblemen führen. Und es wird zu Legitimationsproblemen führen, so wie es jetzt geplant ist. Also das Ganze finden Sie auch online, meine Folien da. Kein Problem. Also, aber ist doch nicht uninteressant, oder? So, jetzt kommt die nächste Stufe, wäre, man könnte sich ja noch andere Kompromisse vorstellen, zum Beispiel so ein Teilgrundeinkommen, was man mit einer so Bürgerversicherung kommt. Das kann man sich auch vorstellen. Das ist jetzt nicht die reine Lehre, aber so ein Partial Basic Income, wie es die Finnen gemacht haben. Dort übrigens unter einer liberal-konservativen Regierung. Kann man sich auch vorstellen. Warum denn nicht? Man könnte sagen, der Regelsatz wird als pauschal ausgezahlt und der Rest ist dann nur noch bedarfsorientiert. Dafür spreche ich auch was dafür, weil die Wohnkosten ja doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Also man kann sich da Mischmodelle vorstellen. Und das nochmal so grundsätzlich aus meinen Studien, finden Sie auch in meinem Buch Sozialpolitik, das sind diese vier Grundmodelle. Ich erwähne es nur nochmal grundsätzlich, weil für viele ist das etwas, was sie sich auch noch nicht so vorstellen können. Wir haben einfach vier Grundmodelle sozialer Sicherung. Die Bürgerversicherung ist halt ein unterschätztes Modell. ein notorisch unterschätztes Modell, auch in allen deutschen Lehrbüchern, weil man halt nicht über die Grenzen schaut. Wenn man über die Grenzen schauen würde, würde man merken, tja, das gibt es ja woanders. Das gibt es. Und das hat eine andere Architektur, eine andere Logik. Ich will auch nicht im Einzelnen eingehen, kann man in der Diskussion natürlich machen. Ich muss die Uhrzeit im Blick bewahren. Ich bin noch in der Zeit. So, bin auch gleich fertig. Deshalb noch kurz zwei Sätze zur Grundeinkommensversicherung, weil das Wort haben die meisten von Ihnen ja noch nie gehört. Ich habe das mal ausgeführt in einem Vortrag beim Bundessozialgericht. Da gab es diese 60 Jahre Bundessozialgericht, gab es eine große Tagung in Kassel. Da habe ich auch einen Vortrag gehalten. Der ist auch veröffentlicht worden in diesem Sammelband, den der selige Stefan Leibfried mit herausgegeben hat. Und da habe ich diese Frage mal, die ich gerade schon so nebenher angedeutet habe, dieses AHV-Prinzip. Es spricht sozialpolitisch und sozialrechtlich nichts dagegen, dieses Bürgerversicherungsprinzip auf alle Geldleistungssysteme des Sozialstaats auszuweiten. Das habe ich extra vor dem Bundessozialgericht gesagt, extra dort, damit da irgendeiner mal widerspricht. Und der Maas, auch immer ein Präsident des Bundessozialgerichts, hat das Buch ja auch rausgegeben und mitredigiert. Also ich scheine nicht so ganz falsch zu sein, was ich da gesagt habe. Aber es gibt ja bisher kein Urteil dazu, weil ja keine Klage bisher da war. Und Gerichte urteilen ja nur, wenn es eine Klage gibt. Also da muss irgendeiner muss da dagegen mal protestieren. Also meiner Meinung nach ist es durchaus denkbar, dieses Prinzip auszuweiten. Und praktisch habe ich schon vor vielen Jahren mein Buch mal dargelegt, eine Grundeinkommensversicherung mal auszuführen. Stellen wir mal vor, wir würden alle Geldleistungssysteme auf dieses Schweizer Prinzip umstellen. Also Pi mal Daumen, jetzt habe ich da 800 Euro, ist jetzt dann neuerdings, ab nächstes Jahr werden es dann schon 850, weil der Regelsatz um fast 50 Euro erhöht wird. Aber somit man die Größenordnung hat. Also Grundbetrag, und der steht jedem grundsätzlich zu als eine Art Flatrate, so wie in der Bürgerversicherung, und zwar allen, die einen sozialversicherungsrechtlichen Tatbestand haben. Also Rentenempfänger, dann gibt es einen Übergangszuschlag, habe ich einkalkuliert gehabt, für die bisherigen Rentenansprüche, die natürlich erstmal gesichert sind. Die müssen sie erstmal finanzieren. Das ist aber gar nicht so wahr. Wenn Sie so eine hohe Bürgerversicherungsrente haben, wenn Sie die Rentenzahlungen anschauen, wie die wirklich geleistet werden, dann werden Sie merken, so viel ist da gar nicht mehr notwendig, weil die meisten Leute kriegen gar nicht so viel Rente. Und das Zweite, beim Arbeitslosengeld kann man das machen, beim Elterngeld kann man es auch so machen. Das ist ja auch heute schon so, aber wird ja komischerweise aus Steuermitteln finanziert, völlig unlogisch, also eine einkommensbezogene Leistung aus Steuermitteln. Ich frage mich, warum da keiner dagegen geklagt hat bisher. Das ist eigentlich überhaupt nicht zulässig, ne? Ist aber, läuft einfach, ne? Hat man einfach gemacht. Beim Kindergeld gehört auch damit rein. Krankengeld kann man auch so organisieren. Jetzt ist Ausbildungsgeld, BAföG, kann man auch so organisieren. Das kann man dann sozusagen gern die 50% Darlehen beibehalten. Das kann aber als ein Flatrate dann gezahlt werden für alle, ohne Elternabhängigkeit. Reduziert Verwaltungsaufwand und erhöht natürlich die Schichtzugänglichkeit. Und last but not least, dann, jetzt kommt das letzte Moment, das Einzige, was mein Modell von den klassischen Grundeinkommensmodellen unterscheidet. Ich sage immer Leute, ja, was ist aber mit den Leuten, die jetzt weder krank sind, noch alt sind, noch pflegebedürftig, noch Unfallrente, noch studieren? Was ist mit diesen Leuten, die trotzdem nicht arbeiten, also auch nicht behindert sind? Teilhabegeld habe ich jetzt noch nicht drin. Das fällt mir gerade peinlich, das gehört dann noch rein, muss ich ändern. Teilhabegeld ist ja im Bundesteilhabegesetz auch vorgeschlagen worden, aber noch nicht umgesetzt. Also wenn man als alle sozialrechtlichen Tatbestände, wo man nicht zur Arbeit verpflichtet wäre oder nicht kann und so, alle rausnimmt, dann bleiben da vielleicht immer noch ein paar Leute. Das ist ja genau diese Bürgergeld-Negativkandidaten. Dann sage ich, wer diesen Tatbeständen nicht unterliegt, also ein klassischer Grundeinkommensempfänger ist, der bekommt BAföG für alle. Der bekommt die Grundsicherung. Ein partielles Grundeinkommen, BAföG für alle, die Hälfte als Darlehen. Wie die Studierenden. Jeder. Dann kommen meine linken Freunde immer sagen, ja, aber wenn man dann 20 Jahre sowas bezieht und nie erwerbstätig sein will und auch nicht krank war, nichts, sage ich, dann stirbt er ja mit Schulden, sagen die dann. Dann sage ich, es soll vorkommen, dass Menschen auch mit Vermögen sterben. Soll vorkommen. Deshalb gibt es ein Erbrecht bei uns in Deutschland. Und also diese Grundsatzfrage, den Bürger, die Bürgerin als Bürger zu behandeln, das ist eigentlich die Grundidee. Das ist so eine Übergangslösung. Natürlich muss man gucken, ob es funktioniert. Das habe ich mit Grundeinkommensversicherung gemeint. Das war, damit Sie es verstehen, was ich damit meine, weil das kennen Sie ja nicht. Und wenn man das so ein bisschen einsortiert nochmal in diese Grundarchitektur der verschiedenen Wohlfahrts, Systeme, dann werden wir schon feststellen, dass die alle nicht so richtig ideal zu den, also die vier Typen nicht richtig zu den Wohlfahrtsregimen passen. Das ist ein bisschen so, das fällt meinen Studierenden in den Klausuren immer schwer, zu sagen, Leute, diese vier Typen der sozialpolitischen Systeme sind nicht identisch mit den Wohlfahrtsregimetypen. Es gibt da gewisse Annäherungen, aber das ist eins von diesen Schemata, was mir nicht so gefällt, aber was manche Leute halt anschaulich finden. Und deshalb zeige ich es ab und zu. Jetzt bin ich schon am Schluss. Wir haben also natürlich in diesem Prozess der Entwicklung dieser vier Reformszenarien auch ein bisschen mal so eine Art SWOT-Modell, so ein SWOT-Verfahren eingesetzt als Stärken-Schwächen-Analyse. Mal überlegt, was hat Stärken-Schwächen, weil natürlich alles Stärken und Schwächen hat. Nichts ist nur ideal. Ja? Und landen dann hier bei so einer Analyse, kann man natürlich auch noch verschieden, kann man dann darüber streiten im Einzelfall. Da muss man, das wäre der Sinn gewesen. Wir wollten eine öffentliche Debatte machen in Schleswig-Holstein, mit Leuten streiten. Auch wir haben natürlich auch Leute eingeladen aus der Bundesebene. Aber dazu ist es dann leider nicht mehr weitergekommen. So, und last but not least, meine letzte Folie. Bürgerräte Ampel landet eben jetzt hier bei dem Szenario 3. Das ist insoweit ganz interessant, weil jetzt haben wir so einen Mischtypus mit dem Bürgergeld. Im Grunde ist es ein Ampelmischtyp. Es gibt liberale Elemente des Bürgergelds sind drin, also die Arbeitsmarktorientierung, Arbeitsanreiz. Wir haben Momente des sozialdemokratischen Denkens drin, also in so einer Art Schrumpfversion, ja, so eine Art dekommodifizierende Variante, die schon drin ist in dem Modell. Deshalb ist die SPD auch erstaunlicherweise so dafür, weil sie genau weiß, dass sie irgendeinen Fehler gemacht hatte vor 20 Jahren. Wenn auch nicht so richtig klar ist, was der Fehler genau war, aber man hat das Gefühl, war nicht gut. Und die Grünen waren ja mitbeteiligt an dem Ganzen. Die gehen da eigentlich im Willenschatten der SPD, haben eigentlich keine eigene Position, grosso modo, von einigen abgesehen, die es natürlich auch gibt. Die wissen, dass man eigentlich, wenn man über Sozialpolitik nachdenkt, auch mal über Nachhaltigkeit nachdenken könnte. Aber da kommen wir gleich in der Diskussion dazu. Aber das Ganze ist in einem konservativen Wohlfahrtsstaat. Insoweit passt es ganz gut. Am Ende hat sich die CDU wieder durchgesetzt. Wie immer. Nun ja, aber das wäre sozusagen jetzt eine sehr lockere Analyse am Schluss. Ich danke Ihnen jetzt hiermit für die Aufmerksamkeit. Zum Abschluss werfe ich noch einen Werbetrailer. Warum geht es nicht? Ein Werbedings. Warum geht es nicht weiter? Hier, Werbetrailer an die Wand. Und damit höre ich auf, beende meinen Vortrag. Herze, meine Enkelin.